Einen wunderschönen guten Abend. Wir möchten euch alle herzlichst begrüßen zu einem weiteren Teil aus unserem Podcast Glaubensfragen von Konrad und Sascha. Ja, worum es heute geht, das soll uns der liebe Sascha erstmal erläutern. Wunderschönen guten Abend, Sascha.
Ja, guten Abend, lieber Konrad. Hallo und guten Abend oder schönen guten Tag an alle Zuhörer. Ja, um was geht's heute? Wir haben ja auch die letzten Male auch immer aufgerufen, dass wenn jemand einen Wunsch hat, über den wir im Podcast mal sprechen können, dann ist es so, dann soll er uns anschreiben. Heute, wie versprochen, auch das Thema vom Michael aus unserer Gruppe. Der hat ja auch eine Frage gehabt. Und damit einfach auch die Menschen draußen wissen, um was es geht, würde ich sagen, dass ich die Frage mal vorlese. Da, wo es eben geheißen hat, hätte einen Podcast-Vorschlag, wäre allerdings ein heikles Thema. Es geht um das Thema Notwehr bzw. die Frage, erlaubt Gott Selbstverteidigung? Meines Wissens hat Konrad ein eigenes Video dazu gemacht. Geht so weiter. Also meine Erkenntnis ist kurz geschrieben, dass ein echter Christ Gewalt verabscheut, weil Gott Gewalt hasst und sich um Frieden bemüht. Es gibt aber auch Zeiten, Situationen, in denen ein Christ sich körperlich verteidigen muss, soll. Man muss sich nicht abschlachten lassen, so wie es oft in den Kirchen gepredigt wird. Ausgangspunkt dieser Frage wäre 2. Mose 22, Vers 2 und 3. Ja, und genau da drüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Soll ich weitermachen oder?
Nee, ich sage auch erstmal was dazu.
Okay.
Also im Grunde genommen hat er sicher seine eigene Frage schon selbst beantwortet in seiner Frage. Ist ja die Antwort schon enthalten. Wichtig ist, was wir immer festhalten müssen, wie wir auch immer betonen, niemals dieses Schubladendenken anzuwenden. Man könnte jetzt da sich vereinzelte Bibelstellen rausholen. Zum Beispiel gucken wir mal bei Moses. Ein Ägypter hat einen Hebräer schlecht behandelt. Moses ist hingegangen, hat ihn totgeschlagen. Also könnten wir jetzt, wenn wir alles Buchstabe für Buchstabe nehmen müssten, könnten wir daraus, ja, wenn ich irgendwo sehe, in der Stadt wird jemand schlecht behandelt, gehe ich hin und schlage ihn tot und vergrabe ihn im Boden. Natürlich ist es nicht so. Wir können es so sagen, wir haben selber mal eine Videoreihe gemacht, da hieß es so schön, alles hat seine Zeit. Und Jesus selber hat es gesagt, als er festgenommen wurde und Petrus das Schwert zog und einen der Angreifer das Ohr abschlug und Jesus sagte, lass das Schwert in deiner Scheide. Es wird aber eine Zeit kommen, hat Jesus gesagt, da müsst ihr euren Umhang verkaufen und euch ein Schwert besorgen. Da sehen wir eigentlich auch schon, wie ich sagte, alles hat seine Zeit.
Genau. Ja, man kann die Frage auch so pauschal gar nicht beantworten, weil man muss da auch einmal eine Trennung auch vornehmen. Zum einen muss ich mal wieder, was wir auch ganz schon oft schon immer sagen oder gesagt haben, auch im Kontext mal anschauen. Ja?
Ja.
Und da werden wir einfach feststellen, dass wenn ich in 2. Mose 22, Vers 1 bis 2 oder 1 bis 3 mir anlese oder durchlese, nicht anlese, sondern durchlese, da muss ich wissen, was war das für Zeit, was war das für Kontext, warum steht es da geschrieben? Und woher kommt es, von wem kommt es, weshalb kommt es? Der zweite Teil dann dieser Trennung ist einfach das Neue Testament und wo eine ganz andere Lehre dahinter steht, beziehungsweise ja, kommt wieder immer auf das alte Thema, alter Bund, neuer Bund, und von daher muss man Unterscheidung trennen oder treffen. Im 2. Mose generell geht es einfach auch um den Auszug von Ägypten, um die Befreiung, ja, um die Wüstenwanderung, den sogenannten Exodus, Und da muss man sich auch immer im Kontext anschauen, was ist passiert. Die Israeliten sind nach über 400 Jahren ägyptischer Knechtschaft und Gefangenschaft befreit worden aus der Sklaverei. Die haben immer Regeln gehabt, und zwar die ägyptischen Regeln. Und nach denen sich zu richten hatten. Und jetzt beruft Gott Mose, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Das hat er ja auch gemacht. Aber auf einmal waren sie frei. Das heißt, sie waren nicht mehr unter der Knechtschaft oder unter der Justiz Ägyptens gestanden, sondern war ein freies Volk, das sich Gott auserwählt hat. Und Erfolg braucht immer Rechtsvorschriften oder Gesetze, nach denen es sich zu halten hat, dass ganz einfach ein Zusammenleben oder Erfolg zusammen existieren kann. Und nicht reine Anarchie, würde man heute sagen, vorfindet. Und genau das ist der Kontext dazu, warum 2. Mose, Vers 22, 2. Mose Kapitel 22, Vers 1 dann auch hier einen Anhaltspunkt gibt. Ich lese nochmal vor, Konrad, und dann kannst du was dazu sagen. Mhm. Oder willst du lesen?
Nee, lies ruhig.
Nee, genau. Also ich habe es aus der Elberfelder genommen, Vers 1, also 2. Mose 22, Vers 1, falls der Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen wird, sodass er stirbt, so ist es ihm keine Blutschuld. Soweit finden wir es vor. Willst du was dazu sagen oder soll ich das kurz erläutern?
Ja, mach erstmal du, was du dazu genau. Was du davon hältst.
Also hier haben wir auch nach dem alten Bund eine Aussage, dass wenn ein Dieb beim Einbruch ertappt wird oder getötet wird, dass es ihm keine Blutschuld gibt. Da geht es einfach um auch den alten Bund, wo es dann noch an anderen Stellen hast, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Das ist ein Gesetz Gottes. Also Gott hat hier diese Sittengesetze im Volk gegeben auf dem Berg Sinai. Warum? Weil es hier einmal auch um Recht geht. Ja, also man kann es so ausdrücken, vergelte Gleiches mit Gleichem. Und auch einmal um die Gerechtigkeit geht. Und da ist es einfach so, dass wenn man sich den Vers anschaut, da ist der zweite Vers ergibt dann die andere Seite aus der Aussage. Aber in dem ersten Vers ist jetzt die Nacht gemeint. Ja, wenn ein Dieb oder Einbrecher in der Nacht kommt und erschlagen wird und er stirbt dadurch, dass es ihm keine Blutschuld angerechnet war. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn der Dieb praktisch beim Einbruch nachts erschlagen wird, dann war der Totschläger nicht schuldig, denn er konnte gar nicht wissen, ob der Eindringling Diebstahl oder Mord im Sinne hatte. Und deswegen hat Gott es einfach auch so bestimmt, dass wenn man den Einbrecher nicht sieht, man auch gar nicht sagen kann, was will der? Will der nur Sachen stehlen oder will mit der umbringen? Und das hat er auch zur Abschreckung, zur Warnung gedient, dass einfach Leute sagen, wie heute Mensch, wie in Amerika zum Beispiel, weiß ja jeder Einbrecher, wenn ich einsteige und der hat eine Waffe, dann kann er mich erschießen und wird nicht bestraft. Also das dient ja auch zur Abschreckung damals, um einfach ein moralisches Gesetz oder moralisches Zusammenleben zu gewährleisten.
Ja, man hatte da einfach das Recht, sein Eigentum zu verteidigen. Ist ja auch richtig. Und wenn jemand diese Grenze überschreitet, er weiß, was für Konsequenzen warten. Es ging ja im alten Bund noch weiter. Da gibt es ja etliche Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel, wenn jemand aus irgendeiner Familie die Schwester umbringt, dann geht der älteste Sohn hin und bringt aus dessen Familie auch einen um. Das ist ja dieses besagte Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hat Jesus nicht mehr befürwortet. Er hat mehr die Vergebung hochgehalten. Da müssen wir aber auch aufpassen, die heutigen Gemeinden, Kirchen, die möchten da gerne auch ihren eigenen Gospel rausmachen, nämlich einen falschen Gospel, dass man sich den ganzen Tag auf den Kopf rumtanzen lassen muss, dass wir hier Millionen und Abermillionen von Verbrecher aus fremden Ländern reinlassen müssen. Und das hat gar nichts mit Nächstenliebe zu tun, das hat auch gar nichts mit dem Bund von Jesus zu tun. Ganz im Gegenteil, da wurde natürlich wieder, wurde die Bibel absichtlich für eine Agenda umgedreht und verfälscht.
Ne? Ja. Ja, da gibt's, da habe ich eine ganz interessante Sache gefunden, die ich vor Jahren schon mal mir zusammengeschrieben habe. Da komme ich aber anders mal drauf. Das ist einmal noch ein eigenes Video, aber da wird es sehr heikel werden, aber ist mir egal.
Ja.
Ja, der Vers 2 geht es dann weiter. Also einmal im Vers 1 haben wir ja gehört, dass wenn der Einbrecher nachts geschlagen wird, und er kommt um, dass es keine Blutschuld ist. Aber anders schaut es dann im Vers 2 aus, wo es eben auch heißt, falls aber die Sonne über ihm aufgegangen ist, ist es ihm Blutschuld, also dem, der den erschlagen hat. Er muss zurückerstatten, falls er es nicht hat, soll er den Wert des von ihm Gestohlenen verkauft werden. Da ist eben auch so, dass wenn man einen Dieb am Tag umbringt, ja, dass man praktisch dann von Gott verurteilt wird, weil eben ja, man dann doch unterscheiden kann, auf was, oder eher früh oder leichter unterscheiden kann, auf was will er abziehen, der Einbrecher, ne? Letztendlich ist es, kann man diese Gesetze auch gar nicht hinterfragen, weil Gott hat ja auch Reinheitsgesetze, Sicherheitsgesetze bestimmt und so weiter und so fort. Das ist das Gleiche, wenn ich heute sage, in der Bibel steht auch, wenn jemand einen oberen Stock hat, muss er Geländer rumbauen. Das ist einfach, damit niemand runterfällt. Da würde ja auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, ist es heute erlaubt, in einem Hochhaus ein Geländer anzubringen. Ne? Ja klar, weil es zur Sicherheit dient, und so ist es halt eben hier auch. Wenn Gott ein Gebot sagt und sagt, okay, wenn ich die Sache, die Lage nicht einschätzen kann nachts, weil ich den Menschen nicht sehe, ich sehe nicht, ist er bewaffnet, ist er nicht, und hauen ihn zusammen, dann ist es keine Blutschuld, aber nachts habe ich einfach, oder im Licht, das ist ja spirituell zu sehen, im Licht kann ich, oder geistig kann ich die Sache ganz anders beurteilen. Sehe den Menschen, ist er groß, klein, nee, der ist einen Meter kleiner wie ich und wiegt nur ein Viertel von mir, dann brauche ich ihn nicht umbringen, weil den kann ich anderweitig von meinem Haus vertreiben. Und da ist es eben so, dass man eben dann auch sagt, der Dieb, wenn man dann erwischt am Tag, nachts erwischt man ja nicht, weil man nicht weiß, wohin geht, dann muss er eben das zurückerstatten, was er gestohlen hat, im gleichen Wert. Da geht es wieder um das Gleichheitsprinzip.
Ich weiß gar nicht, ob der Michael das nicht eher so meint, weil er sagte Selbstverteidigung, ob er jetzt vielleicht sogar explizit meint, dass man irgendwo in so einem Karateverein oder im Brazilian Jiu-Jitsu oder Boxverein geht, um dort explizit darauf hin trainiert, sich zu verteidigen, was eigentlich auch nicht unbedingt sein muss. Falls er dies meinte, möchte ich das schon mal prophylaktisch beantworten. Also das ist sowieso alles unsinnig, weil wenn wir wirklich jemanden verteidigen sollen, sagen wir mal die Familie oder so, dann gibt uns Gott die Kraft. Dann kann es passieren, dass ich ganz alleine 10 Mann besiege, obwohl ich zum Beispiel noch nie im Leben richtig gekämpft habe. Das hängt von Gott ab. Man hat es ja gesehen, David hat ja auch ganze Armeen besiegt, fast ganz alleine. Das ist einfach so, die Kraft kommt von Gott. Oder David gegen Goliath. Ob er das meinte, dass man jetzt explizit hindrauf trainieren muss, ich weiß nicht, wie er genau diese Frage meinte oder ob er sie vielschichtig überhaupt gestellt hat.
Ja, drum haben wir ja, oder habe ich ja schon gesagt, die Frage kann man so einfach gar nicht beantworten. Ne? Mhm. Weil zum einen, wenn ich es jetzt rein vom Ausgangspunkt her beantworte, was im 2. Mose 22 geschrieben steht, muss ich sagen, ist es ja ganz klar geregelt. Wenn ein Dieb, wenn ein Unfall nachts passiert, weil er an jemanden erschlagt oder der kommt um, wie auch immer, dann habe ich einfach keine Blutschuld, weil es Gott so festgelegt hat.
Oh ja.
Und wenn ich sage, okay, wenn ich aber dann, wie es im Satz 2 steht, ich sehe einen Menschen, der wiegt die Hälfte von mir, ist ein Meter kleiner, ein Lilliput, ja, und ich weiß, ich bin ihm körperlich überlegen und bringe ihn dann um, dann habe ich Blutschuld. Weil ich habe, das ist damit gemeint in dem Vers, warum das bei Tag und bei Nacht entscheidend ist. Ne?
Ja, es sei denn natürlich, Gott hat dich dazu berufen. Da gibt es ja auch diese Bibelstelle, habe ich ja auch mal in einem Livestream, glaube ich, gesagt, von dem König, der korrupt war und das Volk unterjochte und keiner konnte ihm bändigen. Und dann hat Gott eine Frau dahin geschickt, die ihn dann im Schlaf den Kopf abgeschnitten hat, erstmal bezirzt hat und dann, als er geschlafen hat, hat sie ihm den Kopf abgeschnitten, hat den dann auf so einen Holzstiel und hat den zur Abschreckung da aufgestellt. Jetzt würden Buchstabenchristen sagen, ja, da hat er sich doch das Gebot schuldig gemacht. Nein, hat er nicht, weil sie nicht, weil sie explizit Gottes Auftrag dazu hatte, diesen König den Kopf abzuschneiden.
Ja. Also ich bin mir jetzt eigentlich auch nicht ganz sicher, wie das der liebe Michael auch gemeint hat.
Ja.
Aber ich werde jetzt einmal trotzdem, da mache ich einmal den biblischen Teil noch, also den alten Bundteil noch. Und dann können wir am Schluss noch einmal vielleicht kurz darauf Antwort geben, was Jesus im neuen Bund gelehrt hat. So denke ich mir, decken wir beide Sachen ab. Also ich habe mal ein paar Kapitel nach vorne blättert. Also im 2. Mose habe ich ja schon gesagt, geht es ja generell um den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung des Volkes, die Wüstenwanderung und. Wenn man aber im Kontext einmal anschaut, 2. Mose 18 zum Beispiel, da geht es schon mal los, dass Mose oder Gott Vorsteher eingesetzt hat. Also das Volk wird praktisch jetzt vorbereitet, in Freiheit zu leben. Im 2. Mose 19, da geht es praktisch, da beruft Gott sein Volk am Berg Sinai und gibt dann auch im 2. Mose 20 die 10 Gebote. Ja? Also das Volk wird langsam vorbereitet, ein Volk Gottes zu sein, das in Freiheit eigenbestimmt unter die Gesetze Gottes lebt. Und im 2. Mose 21, da geht es um die Rechtsbestimmungen. Also zuerst werden Vorsteher berufen, dann kriegt das Volk die 10 Gebote, dann gibt Gott selber seine Rechtsbestimmungen, seine Gesetze, wo wir jetzt auch kurz drüber gesprochen haben, eben für das Leben des Volkes, wie verfahre ich mit einem Sklaven, was passiert, was ist Totschlag, was ist Körperverletzung, wenn ihr jemanden einen Schaden verursacht, muss ich Schadensersatz leisten. Wie ist es generell im 2. Mose 22 mit Sittengesetzen? Was ist mit Zauberern? Da steht ja auch drin, Zauberer soll man nicht am Leben lassen, soll man umbringen. Wie schaut es mit Götzendienst aus? Also das Volk ist praktisch vorbereitet worden auf die Freiheit und heute würde man sagen, die haben halt die 10 Gebote bekommen und zusätzlich Strafgesetzbuch in der heutigen Zeit. Und damit jeder sich auskennt, jawohl, wenn ich das und das mache, laut Strafgesetzbuch passiert mir das und das und das ist ja heute noch so. Also ich darf mich verteidigen, wenn es nachts ist und ich die Lage nicht einschätzen kann und er kommt um, habe ich vor Gott keine Schuld.
Ja, und vor allen Dingen darf man das auch nicht immer mit diesem Schubladendenken angehen. Zum Beispiel viele Veganer, die möchten sich biblisch berufen. Die sagen, man darf ja kein Fleisch essen, weil in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Also mit du sollst nicht töten, das Gebot, das bezieht sich auf einen Menschen, der einen anderen Menschen umbringt, um sich selbst davon einen Vorteil zu machen, zum Beispiel.
Zu schaffen.
Der hat etwas, was ich haben will. Ich will es haben, ich bringe ihn um. Dafür ist dieses Gebot ausgelegt. Nicht für Tiere. Tiere schlachten ist verstößt nicht gegen dieses Gebot. Es ist Gebote für Menschen, von Gott für die Menschen, nicht Tiere. Weil im Alten Testament wurden ständig Tiere geopfert, das hatte dann nichts damit zu tun, dass die gegen irgendein Gebot verstoßen haben. Das sollten diese Veganer sich schon mal von der Backe streichen.
Ja, muss ich ganz kurz einwerfen. Die Stelle oder die Argumentation, die kenne ich. Aber wenn diese Veganer nur mal zwei Seiten vorblättern würde, dann würden sie lesen, dass Gott die Tiere als Nahrung, als Fleisch praktisch erlaubt hat.
Ja.
Ja, das sind ein oder zwei Seiten vorher, weil das geschrieben wollte, jetzt nur noch mal kurz mit einwerfen, weil die Argumentation, du sollst nicht töten, das ist, wird ein paar Verse weiter dann genau erklärt.
Ja, aus Eigennutz. Und die sagen ja dann auch, oder diese Atheisten oder Satanisten sagen ja auch, ja, die Bibel widerspricht sich. Ja, Gott verlangt dann hier von Abraham, hat er verlangt, er soll seinen Sohn Isaak opfern. Da hat er sich doch selbst gegen sein eigenes Gebot verstoßen. Also Gott hat die Gebote nicht gemacht, damit er sich selber dran halten muss. Er hat die Gebote, die 10 Gebote für die Menschen gemacht, nicht für sich selbst. Weil Gott hat eine Weitsicht, wofür wir überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn Gott durch Katastrophen, durch Hagel, durch Hungersnöte, durch Heuschreckenplagen Menschen umgebracht hat, dann ist das kein Mord gewesen, sondern Gott muss seine Ordnung aufrechterhalten. Es gibt eine bestimmte Ordnung, die muss in der Waage gehalten werden. Und wenn es Menschen gab, die gegen diese Ordnung verstoßen haben, hat Gott die aus dem Spiel genommen. Das ist sein gutes Recht. Er muss sich dafür von niemandem verantworten und schon gar nicht vor irgendwelchen Pseudochristen, die meinen, ja, aber er hat ja dann gegen die Gebote verstoßen. Ja, die Gebote gelten für die Menschen, nicht für Gott.
Ja, genau. Ich habe es, glaube ich, schon nochmal erwähnt. Auch die heutigen Strafgesetzbücher, die sind ja nicht neu. Ich habe ein Beispiel, auch Amerika hat ja auch so Law, ich sage es auf Deutsch, ich bringe es doch nicht zusammen, ein Strafgesetzbuch. Ja. Ja. Und da ist es so, wenn man sich die Geschichte oder die Geschichte dieser Gesetze oder Verfassungen anschaut, stammen die zum Großteil alle aus der Bibel.
Ja, weil ganz genau. Einfach,
ja, genau. Und da hat auch noch nie einer hinterfragt, ja, Strafgesetzbuch, wo kommt das her und so weiter. Die meisten wissen gar nicht, dass alles das, was, also ich würde mal sagen, 80%, was heute in die Strafgesetzbücher steht, in irgendeiner Form, vielleicht wieder verbal anders erklärt, aber auch in der Bibel steht, ja, ja. Reinigungsgesetze, Sittengesetze, Totschlag, Schadensersatz, Diebstahl, Körperverletzungen und, das gibt's alles schon in der Bibel.
Ja, zum Beispiel auch nochmal auf dieses Gebot, du sollst nicht töten. Damals im Alten Bund, wenn man zum Beispiel die Frau beim Fremdgehen erwischt hat, dann hat man die vors Dorf gebracht und die wurde dann vom Dorf gesteinigt. Jetzt würde einer, der spitzfindig ist, sagen, ja, das ganze Dorf hat dann gegen dieses Gebot, du sollst nicht töten, verstoßen. Nein, das gilt dann auch wieder, um diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Die haben sich dann nicht strafbar gemacht, sondern das war Gesetz. Die hat gesündigt, das ist eine große Sünde, und die wurde rausgenommen, die wurde getötet. Aber es ist kein Verstoß gegen ein Gebot, weil es ist Gottes Gesetz gewesen.
Genau.
Ja, ja. Und Jesus, man sieht, die Leute sagen immer, Jesus hat keine Gesetze aufgehoben. Doch, hat er wohl, denn er hat gesagt, steinigt die Frau nicht, denn wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Für ihn zählte mehr die Gnade als diese alten Gesetze.
Ja. Ja, das war auch in dem im Garten Gethsemane, wo er praktisch mit dem Schwert das Ohrwaschel abgeschlagen hat.
Ja.
Ne? Da ist ja auch genau auch darum gegangen, darum hat ja Jesus gesagt, der wo das Schwert nimmt, kommt aufs Schwert um, dass diese alten Rechtsprechungen wie Zahn um Zahn, Auge um Auge, seitdem er da ist, nicht mehr gültig sind. Ja?
Genau.
Weil der alte Bund ist mit ihm zum Abschluss gekommen und der neue ist geboren worden. Und das ist das Entscheidende. Also man muss wirklich immer unterscheiden, wenn ich so eine Frage stelle, Was will ich bezwecken damit? Möchte ich das aus der Sicht vom Aldenbund hören? Dann sagt man ja ganz klar, wenn ich nachts am Umbringen, ist es erlaubt oder war damals erlaubt. Wenn ich sage, im Neuen Bund oder heute, das ist einfach so, na, der gefällt mir nicht, oder ist, der glaubt nicht an Gott, den haue ich die Rübe weg, dann mache ich mich sündig, dann mache ich mich strafbar. Mhm. Nur, wenn mich jemand zum Beispiel angreift, oder besser gesagt, Jesus hat ja auch gesagt, wer immer in meinem Namen das Leben verliert, wird es gewinnen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, auf dem Wortlaut. Wer umkommt, wird leben um meines oder wegen mir oder wegen meines Namens willen. Also man hat ja auch gar keinen Grund, sagen wir mal, da in den Krieg zu ziehen, weil mir irgendeiner da beleidigt hat. Weil auch wenn es so sein sollte, dass ich umkomme, ja, dann, wie wir auch immer schon gesagt haben, bin ich bei Jesus. Also was Besseres kann ja eigentlich gar nicht passieren.
Ja, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren.
Ja, das meine ich.
Wer sein Leben
ja
verliert, um meines Namens willen, der wird es gewinnen. Ja, ja, genau. Das ist ja ganz logisch. Also als Christ sollte man natürlich jedem Streit aus dem Weg gehen, auch jeden Konflikt aus dem Weg gehen, wenn einer, was weiß ich, irgendwo Schläge androht, da muss ich, sagen wir mal, ich 210 Kilo bin, eine Waffe, meine Fäuste sind eine Waffe, das heißt nicht, dass ich dann jede immer auf Konfrontationen gehen darf. Das ist so nicht. Also man sollte schon die Gewalt nötigst vermeiden. Dann gibt es jetzt zum Beispiel, aber was ist mit diesen Leuten hier, wie, du hast doch mal ein Video über den Tyson Fury gemacht und das ist da auch Gewalt. Es ist insofern, wenn zwei Menschen sich in einem Ring treffen und sich darauf einigen, ja, wir gucken, wer der Beste ist, das ist eine ganz andere Situation, als wenn ich auf die Straße gehe und einfach so in die Schnauze haue. Also es ist nicht immer die gleiche Situation. Man muss da wirklich genau unterscheiden, was wann der Fall ist, wie ich immer sage.
Ja, das kommt immer auf die Situation drauf an. Und natürlich ist es so, wenn ich heute im Predigtdienst zum Beispiel bin irgendwo in der Straße und erzähle das Evangelium oder die Leute von Jesus und es ist jemand da, der mich aufgrund dessen auch angreift, natürlich darf ich mich verteidigen, ja, weil das ist ja das ist ja nicht so, dass ich sage, das ist so wie aus der Laune heraus, wie du gerade gesagt hast, hau einen auf die Schnauze, sondern da geht es ja auch gar nicht um das eigene Leben, sondern da geht es ja auch vielmehr um einen Glauben zu verteidigen. Ne? Und also man muss das immer, letztendlich definiert es ja auch Gott gar nicht ganz genau. Und Gott wird die Situation, wie du schon gesagt hast, eingangs auch beurteilen und aus der Situation heraus dann wissen, wie das zu deuten ist. Entweder kriegt er mehr Kraft oder er schickt eine ganz andere Situation, wo sich das erübrigt. Und wenn Gott sieht, dass man nicht gewalttätig ist, dass man einfach nur aufgrund des Predigens physisch auch angegriffen wird, natürlich darf ich mich da verteidigen, dass ich was abwehre oder irgendwas. Natürlich, wenn ich das Beispiel wieder nehme, ich habe 210 Kilo und der nur 40 und ich schlage halb tot, dann versündige ich mich wieder. Ne? Aber abwehren, einen Schlag abwehren oder sich zu schützen vor dem Angriff, ist natürlich, sehe ich es, die Bibel sagt es nicht genau, aber ich sehe es aus dem ganzen Kontext der Bibel schon so, dass ich sage, ja, ich darf mich so verteidigen, dass ich Sachen abwehre, aber ich darf natürlich nicht nur, weil ich Kung Fu kann, durch die Mangel drehen und dann ins Krankenhaus Intensivstation bringen lassen. Das wäre meiner Ansicht nach wieder Sünde.
Ja, oder wenn ich zum Beispiel mit einem anderen Christ am Diskutieren bin und er hat die besseren Argumente und ich habe dann, mir fallen keine Gegenargumente mehr ein und ich denen dann plötzlich Schläge androhe, das wäre natürlich völlig falsch. Also Es gibt immer Situationen, wie Jesus selber sagte, die Jünger wollten ihn verteidigen, weil sie nicht das große Ganze kannten. Jesus kam zu der Zeit nicht, um zu urteilen oder zu vernichten, sondern er kam, um das Wort zu verkünden. Und deswegen musste es so sein, dass er gefangen genommen wird. Es musste so sein, dass er sich anspucken ließ. Es musste so sein, dass er ausgepeitscht wird. Viele verstehen es nicht, zum Beispiel die Moslems verstehen nicht. Die legen Jesus da Schwäche aus. Es war keine Schwäche, sondern es war totaler Gehorsam gegenüber dem Vater. Und er hat gelitten für uns und er musste leiden für uns. Er hat da selber gesagt, natürlich könnte ich Legion von Engel meinem Vater bitten, er sollte mir Engel zum Schutz schicken. Dann, man hat es ja auch gesehen, als die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen und er sagte, ja, ich bin Jesus, sind die erst zu Boden gefallen. Vor Ehrfurcht, die lagen auf dem Boden. Wenn Gott es nicht gewollt hätte, hätten die Jesus nicht mal ein Haar krümmen können. Aber ja, es war halt so, es war die Verheißung, genau so musste es passieren. Und deswegen ist es immer wichtig, es gibt Situationen, wo Gott zum Beispiel zu einem sagen kann, nein, du musst jetzt einstecken. Oder zum Beispiel der Duck war mal in einer Talkshow bei so einem ganz berühmten Typ, der Dr. Ja. Phil in Amerika. Und der hat den Duck verbal vergewaltigt, hat der Duck auch danach ein Video gemacht, Dr. Phil hat mich vergewaltigt. Und zwar hat er aus dem Kontext Aussagen vom Duck rausgeschnitten. Da war eine Predigt, wo der Duck gesagt hat, wenn jetzt heute Nacht die ganze Welt vernichtet würde von Gott, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Und da hat er einen Schnitt gemacht, wie der Duck am Lachen war. Und dann hat der Duck gesagt, darf ich wenigstens sagen, in welchem Kontext ich das gesagt habe. Und hat der Dr. Phil gesagt, nein, wir brauchen keinen Kontext, wir halten fest, du bist ein Gewaltverherrlichender, du bist einfach nur ein Typ mit einer Kamera, gehst nicht mit Jesus. Also er hat ihn verbal vergewaltigt und ja. Gott hat zu ihm gesagt, wehr dich nicht, lass ihn labern. Also es gibt Situationen, da muss man einfach still sein, weil Gott ist unser Verteidiger und manchmal will Gott auch, dass wir uns verteidigen.
Ganz genau. Ja, ich denke, somit haben wir die Sache auch gut beleuchtet aus dem alten Bund, aus dem neuen Bund, wann es erlaubt ist, wann es nicht. Mhm. Und letztendlich muss man einfach auch auf Gott vertrauen. Und er hat eine Lösung und manchmal, man hat immer gesagt, wenn man als Kind eine hinter die Löffel bekommen hat, geschadet hat es nicht. Ne? Ja. Der ein oder andere braucht es vielleicht mal, ja. dass er mal geschlagen wird. In welcher Form auch immer, verbal, geistig, körperlich, physisch.
Ja.
Aber sogar da hat Gott einen Plan, weil da lernt man auch, ja, vielleicht weiß man dann auch, ja, eigentlich war ich selber schuld, weil ich eine auf die Murmel gekriegt habe, weil ich frech war wie eine Sau. Genau. Ja, und das nächste Mal halte ich die Fresse und dann kriege ich keine auf die Murmel. Also das ist immer das ist immer situationsbezogen, aber die generellen Aussagen der Bibel haben wir da zu dem Thema, denke ich mal, auch ausführlich jetzt besprochen, weil wie gesagt, man muss es trennen, alter Bund, neuer Bund, was ist der Kontext, warum hat Gott das erlaubt damals, weil es eine ganz andere Situation war wie heute, die waren das erste Mal in Freiheit und brauchen eine Struktur, Gesetzbuch, damit da nicht sich die alle die Rübe einhauen und ja, warum hat er Tempelvorschriften, warum hat er Opfervorschriften gemacht, warum hat er das erlaubt, warum das? Das ist halt Gott und Gott macht die Gesetze und der Mensch muss sich daran halten. Es hat schon irgendeinen Sinn, den wir oft nicht begreifen, aber Gott hat da viel mehr Weitsicht und Plan und unendlich mehr Vorausschauung wie wir. Und was in der einen Situation vielleicht schlecht ist, ist in der anderen gut und auch umgedreht. Aber letztendlich müssen wir wieder auf Gott vertrauen und da auch einmal lernen, im Kontext anzuschauen und einmal auch zu überlegen, was will mir jetzt 2. Mose zum Beispiel generell sagen, warum will er mir das sagen? Und dann muss ich sagen, okay, dann schaue ich mir das Neue Testament an und da komme ich dann zum Entschluss, okay, im alten Bund war es so, im neuen Bund ist anders.
Mhm. Ja, wir kommen zum Ende. Wir haben ja noch einiges vor. Wir machen jetzt gleich Lukas 11 weiter. Könnt ihr auch mal reingucken bei uns auf unseren Kanälen, unseren jeweiligen. Ja, wir wünschen noch euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche biblischen Sachen, dann meldet euch einfach bei uns. Ich verabschiede mich, Sascha, und sag bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.
Ja, ich verabschiede mich auch. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank, Konrad, für die sehr intensive Bibelbetrachtung eines Themas. Hat mich gefreut. Wir machen gleich weiter. Ich sage auch ciao, servus, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen euch allen.
Tschüss.